BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre. Am Mikrofon ist heute Andreas Estner. Und ich freue mich ganz enorm, denn ich darf heute einen prominenten Gast aus unserem Nachbarland Tirol begrüßen. Man nennt ihn auch den bekanntesten Volksmusikanten Österreichs. Mit seiner Musik ist er fast täglich bei uns im Programm zum Hören. Und viele kennen ihn auch als Moderator im Fernsehprogramm des ORF, wo er seit gut 35 Jahren die Liebste Weiß moderiert. Die Rede ist vom Franz Posch. Grüß dich, Franz, schön, dass du da bist.
Grüß dich, Anderl. Danke für die Einladung.
Ich freue mich ganz enorm, dass du gekommen bist, und ich freue mich auf unseren Ratsch, bei dem wir viel erfahren über dein Leben. Und natürlich hören wir heute auch die Musik von dir, die ist ja bei uns im Programm oft zum Hören. Ich würde sagen, wir starten natürlich mit den Haller im Brückler. Die Haller Innbrückler haben die Sendung eröffnet. Seit über 30 Jahren sind sie miteinander unterwegs unter der Leitung von Professor Dr. Franz Posch. Lieber Franz, wie machen wir es heute? Soll ich Herr Professor Posch sagen oder Herr Dr. Posch?
Sag einfach Franzl. So werde ich daheim genannt, weil der Großvater schon Franz geheißen hat, der Vater Franz und im IA. Und so hat also die Verwandtschaft und die Nachbarschaft hat diese Unterscheidung getroffen. Der Großvater war der Franz. Mein Vater war der Franz und ich der Franzl.
Ganz nett. Ich habe mir von einigen Kolleginnen und Kollegen aus Südtirol und Nordtirol erzählen lassen, dass du ein sehr unkomplizierter Mensch bist.
Ich denke, ja. Also, erstens einmal habe ich ganz, ganz gute Nerven. Mir bringt nicht so schnell etwas aus der Ruhe. Ja. Und nachher bin ich ein genügsamer Mensch, bin ganz bescheiden aufgewachsen. Mhm. Ich weiß es zu schätzen. Was ich habe.
Da werden wir noch drüber sprechen, wie du aufgewachsen bist und über dein Leben. 2023 hat es gleich mehrere Jubiläen gegeben bei dir. Bei den Männern dürfen wir das sagen. Du hast deinen 70. Geburtstag gefeiert.
Jawohl.
Und hast beruflich ein Jubiläum gefeiert, nämlich 35 Jahre Mein Liebste Weiß. Zwei große Anlässe, die habt ihr bestimmt auch gefeiert.
Ja, haben wir gebührend gefeiert. Vor allem dann die Liebste Weiß im Oktober in Innsbruck, und da haben wir ein bisschen mehr Sendezeit sogar gekriegt, und da haben wir dann 9 Gruppen aus allen 9 Bundesländern eingeladen, und Gott sei Dank sind alle 3-mal dran gekommen, das war mir wichtig, haben wir geschafft, also, und das war eine richtig, richtig eine besondere Sendung, ja.
Die Liebste Weiß ist eine Fernsehsendung, die man auch bei uns in Bayern kennt. Wie viele Sendungen hast du in 35 Jahren moderiert? Hast du das mal zusammengezählt?
Ja, habe ich schon. Bin jetzt nicht ganz sicher. 180 oder 181. Sowas, ja.
Ganz berühmt ist eine Szene, in der der Franz Posch den Wasserleitungsmarsch spielt. Mhm. Ist das öfter vorgekommen oder war das einmal?
Das war einmal, und das war einfach so ein Hirngespinst von mir. Die Sendung war in Obertrum, kann ich mich genau erinnern. Und da haben wir das 20 Jahre Jubiläum vor der Sendung gefeiert. Da habe ich mir gedacht, da muss ich irgendwas Besonderes machen. Und der Wasserleitungsmarsch ist immer wieder gewünscht worden. Den mache ich auf der Harmonika, solo meistens. Und da habe ich mir einbildet, den tue ich ein bisschen irgendwie ausbauen. Und da habe ich dann mehrere Instrumente hintereinander gespielt. Die Innbrückler waren dabei und die haben kurze Zwischenspiele gemacht, damit ich wechseln kann von einem Instrument aufs andere. War halt so ein Gag.
Das steht im YouTube drin. Das Video, ich habe nachgeschaut, das hat über 90.000 Aufrufe.
Aha.
Und da spielst du 10 Instrumente, Harmonika. Du spielst die meist auf der Harmonika, genau. Da mit dem Flügelhorn, mit der Trompeten, mit der Findilposaune, mit der Tuba, dann Klarinette, Saxophon, Kontrabass, Mundharmonika,
ja, genau.
Und dann die kleine Trommel.
Ja, genau.
Wie viele Instrumente spielst du? Weil es ist natürlich oft dann gesagt worden, wahrscheinlich auch wegen dieser Szene, Mensch, der spielt so viele Instrumente.
Ja, da tue ich noch ein bisschen blöffen, weißt du. Ich meine, von Beherrschen weit entfernt, aber ich habe einen Haufen Instrumente daheim und da probiere ich halt da und dort einmal, aber wie gesagt, ganz, ganz, ganz minimal.
Wenn du auf der Bühne bist, dann bist du sehr präsent und hast den Saal im Griff. Und man denkt sich, der Franz Posch, der ist immer gut drauf und reißt die Leute mit. Gibt es auch einen stillen Franz Posch, der mal seine Ruhe mag?
Ja, absolut. Ja. Und diesen stillen Moment, den kann ich ganz schnell herbeiführen, wenn ich zum Beispiel in den Keller runtergehe zu mir. Es ist ein großer Keller mit einem Haufen Fenster, mit Tageslicht. Also, und das ist mein Musikzimmer. Und da bin ich in 0, Josef in einer anderen Welt, und da tue ich Musik los oder ich nehme das Instrument her oder tue ein bisschen probieren, irgendwas üben. Also da geht's ganz schnell.
Du hörst gern Klassik?
Ja, ganz gern. Bayern Klassik ist einer meiner Lieblingssender, wirklich.
Aha.
Ja, hoche ganz viel. Die machen das so gut. Kompliment, gratuliere.
Gut, wir ausrichten an die Kollegen.
Ja.
70 Jahre Franz Posch und es ist unglaublich, was du alles gemacht hast. Ich zähle mal ganz wenig auf. Flügelhornist bei der Militärmusik Tirol, Musikant bei der Tiroler Kirchtagmusik, Leiter der Halle Imbrückler, Lehrer am Tiroler Landeskonservatorium für steirische Harmonika, Komponist unzähliger Stickel, die weit um und um bekannt sind, Moderator beim ORF im Fernsehen und im Radio und was viele gar nicht wissen, Jazzmusiker und Doktor der Philosophie. Wann hast du einen Doktor gemacht?
Also, der Reihe nach jetzt. Jazzmusiker ist ein bisschen übertrieben. Ich habe mal so eine Dixieland Band zusammengestellt. Aha. Und da waren wir aber sehr erfolgreich. Das haben wir gut gemacht und wir haben es auch sehr ernst genommen. Ich habe da immer geschaut, dass ich tunlichst so viele Quellen, alte Quellen auftreibe, damit wir die Stückchen so authentisch wie möglich interpretieren. Das war ein Riesenspaß. Und danach habe ich sogar noch eine 10-Mann-Band gegründet, die Franz Posch Combo, waren wir auch ein paar Jahre lang unterwegs damit. Und jetzt zur anderen Frage, da wegen dem Doktor, den habe ich gemacht 1996 in Musikpädagogik. Habe ich den gemacht. Und das fällt in die Kategorie Geisteswissenschaften. Darum steht da hinten auch dann Dr. Phil. Phil.
Genau. Und du studierst mittlerweile selber wieder.
Genau. Bin seit 5 Jahren im Konservatorium in Pension und bin mit dem Kompositionslehrer vom Konservatorium in Innsbruck einfach ganz gut. Wir verstehen uns gut und dann haben wir gedacht, also jetzt, ich habe jetzt nicht einfach nichts mehr getan in der Pension. Und haben gefragt, ob ich ein bisschen schnuppern darf bei ihm in der Kompositionsklasse. Er hat gesagt, gerne. Ja. Und gesagt, getan und jetzt gehe ich schon 5 Jahre dahin.
Da werden wir auch noch ein bisschen drüber reden. Jetzt hören wir den Wasserleitungsmarsch in Erinnerung. Wasserleitungsmarsch. An der Harmonika Franz Posch. Franz, wie alt war die Aufnahme ungefähr?
Die ist sicher 25, 30 Jahre.
Ja. Wo kommt der her, der Marsch?
Also ich spiele das Stückchen eigentlich seit meiner Kindheit. Ich habe mit 4,5 Jahren angefangen und habe meinen Vater damals eigentlich animiert, dass er seinerseits auch wieder anfängt, Zicherl spielen. Der hat so viel Arbeit gehabt, dass er es nicht mehr getan hat. Und dann hat er auch wieder ein bisschen angefangen. Und ich habe ihm natürlich, ich habe mir seine Stücke abgelauscht. Er war nie mehr Lehrer, aber ich habe einfach seine Stücke natürlich abgelauscht. Eins davon war dieser Wasserleitungsmarsch. Und das ist ganz eine interessante Geschichte, zum Namen zum Beispiel zu erzählen. Mein Vater war im Krieg in Finnland, hat er erzählt, und der beste Kriegskollege von ihm war der Josef. Der Franz Bayer aus Imst, und da haben sie wochenlang eigentlich nichts getan gehabt, waren da im Schützengraben oder was. Und der Vater hat sich die Harmonika nachschicken lassen, das hat offensichtlich damals funktioniert. Und da haben sie die mal sogar eine Gaudi gehabt. Und da hat der Vater gerade Zirkel gespielt und sein Kriegskollege war dabei, Schnee zu schmelzen für eine Suppe. Weil Wasser war ganz da, aber Schnee war da. Und dann hat er so eine Rinne gemacht und dann ist auf einmal da das Wasser dahergegangen vom geschmolzenen Schnee und der Vater spielt gerade dieses Stückel, das bei ihm keinen Namen gehabt hat. Dann fragt der Franz Bayer, der Kriegskollege, meinen Vater, das ist ein interessanter Marsch, wie heißt denn der überhaupt? Vater sagt, gibt keinen Namen. Dann weiß ich jetzt den Namen, der heißt jetzt Wasserleitungsmarsch, weil gerade das Wasser dahergegangen ist.
Das gibt es
ja.
Eine gute Geschichte.
Und ist eine Volksweise. Also ja, ja. Das hat nicht der Vater erfunden. Mhm. Das haben alle Zirkelspieler in meiner Umgebung, dort in der Region Innsbruck, Hall-Umgebung, haben das eigentlich gespielt, Volksweise.
Du bist 1953 auf die Weg gekommen in Hall.
Jawohl, Hausgeburt.
Ich wollte es gerade sagen, damals noch nicht im Krankenhaus, gell?
Ja, nein, Hausgeburt.
Ja. Auf dem Bauernhof?
Jawohl.
Mhm. Wie viele Kinder wart ihr?
Wir sind 4 Kinder, ich bin der Zweitgeborene.
Mhm. Und über das, wie du das Musizieren angefangen hast, gibt es eine Geschichte. Du warst 4 Jahre alt und warst krank.
Genau, sogar sehr schwer. Ich kann mich ja nicht mehr so genau erinnern, aber die Mutter hat mir es nachher erzählt, die war so in Lebensgefahr. Also Lungenentzündung mit Schatten auf der Lunge, ganz, ganz, ganz schlimm. Und da habe ich den ganzen Winter nicht ausgehen dürfen, also zum Skifahren und Rodeln, habe ich daheim bleiben müssen. Und dann habe ich mir eben mit der Harmonika, ganz eine alte, die rumgestanden ist, die Zeit vertrieben. Weil wir haben praktisch kein Spielzeug gehabt, Fernseher sowieso keinen. Da ist erst 1972 gekommen, der Fernseher. Und da habe ich einfach probiert und da habe ich gleich einmal also ein paar Stückchen zusammengebracht und nachher kommt noch dazu, dass ich einmal auf der Hausbahnkasse geguckt bin, gleich neben der Kirche, im Zentrum von Heiligreiz, wo ich daheim bin, das gehört zu Hall, und in unmittelbarer Nähe ist ein Kurhotel, das Badhotel Heiligreiz, und da sind Kurgäste vorbei spaziert, in einer großen Gruppe, und die hören mich da spielen, und natürlich waren die begeistert, die haben mich fotografiert, und die haben mir Schulter geklopft, und tanzt haben sie, einer hat mir mal 5 Schilling gegeben, unglaublich, und eine bessere Motivationsspritze gibt es natürlich, nicht, das wäre Lob und Anerkennung und sogar Geld dazu. Die haben mich nachher eingeladen, ab ins Hotel am Sonntagnachmittag im Gastgarten zu spielen. Und so bin ich natürlich da wunderbar eingewachsen in diese Szene. Mhm. Ja.
Der Vater hat gespielt schon, Harmonika?
Ja, der hat aber eigentlich erst wieder angefangen, nachdem ich da umprobiert habe.
Mhm. Damals in der Landwirtschaft war eigentlich alles Handarbeit.
Ja, ja, ja. Wir haben sogar Knechte und Mägde gehabt. Mhm. Ja, damals.
Damals, 53 oder in die 50er Jahre, habt ihr schon einen Traktor gehabt?
Ja, der Traktor ist bald einmal gekommen, aber ich weiß auch noch, die 2 Rösseln, 2 Haflinger haben wir zuerst gehabt.
Mhm. Mhm. Eine Zeit ohne Radio, mit Radio vielleicht schon, Radio aber schon. Ohne Fernsehen?
Ja, ohne Fernsehen. Ja. Ja.
Welche musikalischen Eindrücke hast du da gehabt als Kind?
Da waren im Radio zu hören die Fidelen Intaler, die haben mich fasziniert. Nachher hat es ein paar Zierhagelspieler gegeben, den Jakob Oberhauser und die Agnes Berger, die habe ich auch verehrt. Und dann sind auch bald einmal die Obergreiner gekommen im Radio. Mhm. Und meine ersten Stickeln, die ich so komponiert und Anführungszeichen habe, die waren natürlich ein bisschen Obergreiner angehaucht. Und da bin ich 1968 schon eingeladen worden für ORF-Aufnahmen in Innsbruck. Da war der ORF noch im Landhaus, in einem Stockwerk einfach. Der Aufnahmeleiter und der Chef von der Volksmusik und Blasmusik war der Sepp Danzer, eine Größe.
Der bekannte also der Blasmusik, Sepp
Danzer. Genau. Der hat mich da in aller Kürze 10 Stückeln aufgenommen. Und viel, viel später nachher habe ich mal ein paar dieser ersten Produktionen löschen lassen, weil sie mir nicht mehr gefallen haben, weil sie einfach zu obergrainerisch waren. Aber ich habe sie für mich reserviert.
Ich wollte es gerade sagen, gibt es schon auf.
Ja, ja. Das. Ja, aber die habe leider ich. Die kriegst nicht einmal du.
Die Zierhagel war das erste und dann sind immer mehr Instrumente dazu gekommen.
Jawohl. Dann habe ich mit 15 Jahren angefangen, Flügelhandel lernen bei einem Nachbarn, bei einem sehr, sehr guten Trompeter und Flügelhornisten, für die Milserbuben, der Walter Mengin. Nachher bin ich ein paar Jahre bei den Speckbacher gewesen, Stadtmusikkapelle Hall. Und dann bei der Militärmusik.
Ja. Genau, mit der Trompete?
Mit Flügelhorn.
Flügelhorn. Mhm. Und hast du damals schon einen Gottlieb Weißbacher kennengelernt?
Ja, bei verschiedenen Veranstaltungen habe ich ihn erlebt, ja. Mhm. Und er hat sogar bei den Speckbacher, wo ich in der Blasmusik, wo ich gespielt habe, da hat er des Öfteren ausgeholfen. Ich bin neben ihm geguckt.
Mhm. Ja. Da werden wir auch noch drüber sprechen, über den Gottlieb Weißbacher. Dann bist du ins Gymnasium gekommen. Damals ist ja eigentlich nicht üblich, dass man aufs Gymnasium gehen darf. Wie war das bei euch daheim? Haben die da?
Das war so, ich habe ein gutes Zeugnis gehabt. Ich war ein guter Schüler in der Volksschule. Die Mama hat sich gedacht, also kann ich eigentlich aufs Gymnasium gehen. Mhm. Und vor allem ist das Gymnasium ganz in der Nähe von meinem Heimathaus.
Also war nicht weit weg.
10 Minuten,
ja. Ah ja, gut.
Genau.
Da war die Hemmschwelle nicht so groß.
Ja, genau. Mhm. Ja. Aber ein schönes humanistisches Gymnasium, uralt, also geführt von den Franziskaner-Patres.
Du bist Anfang der 70er Jahre zur Militärmusik Tirol gekommen. Das war die Zeit, in der der Hans Eibl die Leitung übernommen hat.
Ja, der hat da gerade angefangen.
Berühmter Arrangeur.
Ja.
Viele Werke.
Ganz ein ganz toller Mensch, ein netter Mensch, ein Sir.
Ein Sir?
Ja, ein Sir.
Was heißt das, ein Sir?
Ja, einfach ein guter Mensch. Also der andere respektiert und der nie jemanden schlecht macht.
Wie erinnerst du dich an die Militärmusikzeit? Hat dich das musikalisch auch geprägt?
Hat mich sehr geprägt. Da waren natürlich rund um mich herum wunderbare Musiker und einige sind sogar Profimusiker geworden, wie der Franz Hundler. Wie heißt der gleich? Sehr wurscht, der war nachher bei der Wiener, Münchner Philharmoniker, Trompeter. Ja.
Rinner.
Unter Rinner. Unter, ja, ja, unter ja. Rainer.
Ah,
Entschuldigung,
jetzt.
Franz und der
Franz
Rainer.
Und der
ja.
Rainer.
Ja, mit dem habe ich das Bett geteilt, also Stockbett.
Ja.
Er war oben, ich war unten. Ja, das war eine tolle Zeit und ich habe das schon des Öfteren gesagt, das war die schönste Zeit meines Lebens. Also so unbeschwert und eine Gaudi haben wir gehabt und wir haben noch dazu was gelernt.
Mhm. 2 Jahre war das, oder?
14 Monate.
14 Monate. Und danach ist dann zum Studieren gegangen.
Genau, da habe ich mir gedacht, ich will was mit Musik machen. Dann habe ich beschlossen, dass ich das sogenannte Schulmusikstudium anstrebe, damit man dann also befähigt wird, im Gymnasium Musik zu unterrichten. Man muss aber 2 Fächer haben, dann habe ich Sport dazugenommen.
Das hat damals noch Leibeserziehung
geheißen. Genau, ja.
Weißt du aber jetzt nicht mehr. Gell?
Ja, oder Leibesübungen, das hat dann ein bisschen gewechselt, ja.
Und du hast nebenbei, nehme ich an, immer viel Musik gemacht?
Ja. Ich habe schon während der Gymnasialzeit mit einem Schulfreund, also zu zweit, kleine Bälle gespielt, Kränzchen und so weiter.
Ja. Ja. Damals war die Abgrenzung zwischen Unterhaltungsmusik und Volksmusik noch nicht so deutlich wie dann später, gell?
Nein, oder? Genau. Das ist erst das Anfang der 70er Jahre eigentlich so richtig in Schwung gekommen. Dass man vor allem Unterschieden hat zwischen Volksmusik und volkstümlicher Musik. Also das ist wirklich in die 70er Jahre losgegangen. Mhm. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich eigentlich in diese Pionierzeit hineingeboren worden bin, weil ich war da von der Stunde Null an dabei, vor allem mit der Kirchtagmusik.
Genau, da kommen wir jetzt dann gleich drauf. Ja. 1974, die Gründung der Tiroler Kirchtagmusik. Da reichen wir gleich drüber. Erst haben wir wieder ein Stückchen von dir, Franz Posch und seine Inbrückler, die Cantonati-Polka. Gibt es da Geschichte dazu?
Ja, das ist eine Musikantenfamilie aus Mühlau. Das ist ein Ortsteil von Innsbruck. Und da ist man einmal an mich herangetreten, zu einem runden Geburtstag ein Stückchen zu machen. Ja, darum Cantonati Polka. Die Familie heißt Cantonati.
Cantonati Polka aus der Feder von Franz Posch, gespielt von ihm und seinen Inbrückler. Franz, du bist für viele Musikanten ein Vorbild als Musikant, ein begnadeter Musikant und auch ein begnadeter Flügelhornist. Und wir haben vorher über deine Studienzeit gesprochen, über die Militärmusikzeit und dann über die Studienzeit. Ist dir das wahrscheinlich alles extrem leicht gefallen?
Also wie ich mit dem Flügelhorn angefangen habe bei einem Nachbarn, ich habe schon gesagt, das war dieser Walter Mengin, wunderbarer Trompeter und Flügelhornist, der die Milser Buben auch geleitet. Da habe ich mich richtig leicht getan. Also das ist gegangen, also wie geschmiert, und ich habe keine Ansatzprobleme gehabt. Und deswegen hat mich dann auch die Stadtmusikkapelle Hall, die Speckbacher Stadtmusik, irgendwie abgeworben und hat mir angeboten, ins Konservatorium zu gehen. Das habe ich natürlich liebend gern angenommen. Bin zu den Speckbacher gegangen und damit verbunden war also die Möglichkeit, im Konservatorium einen Superlehrer zu kriegen. Der Superlehrer hat allerdings in der ersten Stunde schon gesagt, an das Mundstückel und an der Stunde sitzen. Und leider ist es nachher eigentlich schlechter geworden. Habe ich mich nicht mehr so leicht getan, habe ich angefangen zu denken. Dann habe ich sogar noch einen Lehrerwechsel vorgenommen, da bin ich leider vom Regen in die Traufe gekommen. Also das war also fast ein bisschen ein Leidensweg. Und dann habe ich aufgehört zu blasen.
Nein.
Jawohl. Und dann irgendwann einmal ist das Hirngespinst aufgetaucht. Da war ich ja 10 Jahre lang hintereinander in Chicago, im Sommer immer. Haben wir zu dritt gespielt und da habe ich natürlich was mitgekriegt von der Jazzmusik drüben. Vor allem Dixieland und Swing hat mir taugt, hat mich interessiert. Bin ich heimgekommen mit einer neuen Trompete aus Chicago, sage ich zu meinem Nachbarn und Cousin Bertel, der Gitarre spielt und Banjo. Wollen wir nicht sowas probieren? Und dann haben wir nur eine Gruppe beieinander gehabt, die Dixieland aus Hall, haben wir so eine Dixieland und Swing Gruppe gegründet. Und da ist mir wieder ein bisschen leichter gefallen, die Blaserei, weil das war ein ganz anderes Genre.
Ja.
Es wird im Konservatorium da die Übungen, weil zum Beispiel Haydn Trompetenkonzert, zweiter Satz, war eigentlich überhaupt kein Problem. Und so weiter.
Ja.
Das kann man ja blasen wie ein Liedl, gell? Aber da habe ich so schlechte Erfahrungen gesammelt, dass
die haben sie abgespeichert.
Das sitzt fest im Hinterkopf, also das traue ich mir gar nicht mehr live zu spielen. Aber über den Weg, also Dixielanders, habe ich ein bisschen wieder zurückgefunden zur Leichtigkeit.
Aber da waren ja dann einige Jahre dazwischen eigentlich, wo du gar nicht blasen hast dann.
Ja, genau. Und in einer Stunde im Konservatorium habe ich bläht mit 18 Jahren.
Oh.
Ja, weil ich verzweifelt. Oh. Nicht einmal mehr zwei gestrichen Zähler blasen.
Oh, unglaublich.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Höhen und Tiefen.
Höhen und Tiefen, ja, die kennen auch dazu.
Ja.
Ja. Wieso habt ihr da drin gespielt in Chicago?
Was? Das war eigentlich ein bisschen Zufall. Ich war 1976 schon drüben. Da war ich eingeladen bei einer Gruppe von Musikanten dabei. Anlässlich 200 Jahre USA bei Centennial, das geheißen. Da waren wir 14 Tage in Washington D.C., in der Hauptstadt, nachher in Philadelphia und zum Schluss in Chicago. Und da war auch eine Gruppe von Chicago dabei, die Alpiners, die haben eigentlich so alpine Volksmusik gemacht, aber halt ein bisschen amerikanisch. Und mit denen habe ich mich so unglaublich angefreundet, dass sie mich eingeladen haben, nach Chicago zu kommen einmal. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, gerne käme, aber natürlich super wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dort auch mal aufzutreten, zu spielen. Dann haben sie einen Wirt ausfindig gemacht, einen Innsbrucker, der in Chicago ein tolles Restaurant geführt hat, das Black Forest. Und der hat uns also auf der Stelle eingeladen. Und das hat so eingeschlagen, dass wir dann also 10 Jahre hintereinander jeden Sommer in Chicago waren, für drei Wochen. Da habe ich immer zu dritt gespielt. Also, und ich war immer dabei, ich habe die Musiker ausgesucht und ich habe auch immer ein bisschen gewechselt. Da war dabei der Peter Moser, zweimal. Da war dabei der Otto Ehrenstrasser. Da war dabei der Florian Petarnik, der Komponist vom Marsch im Land Tirol, die Treue.
Genau.
Der Kostner Peter war dabei, ja.
Also die ganze Volksmusik elite von dir.
Aber alle irgendwie durchgemischt.
Ja, nett.
Ja, war schon ein Riesenspaß. So war das, genau.
Mit dem Moser Peter, den kennst du schon lang. Und jetzt kommen wir auf das nächste Kapitel, das wir vorher schon ein bisschen angesprochen haben, nämlich die Gründung der Tiroler Kirchtagmusik. Eine Besetzung, die weit über Tirol hinaus bekannt ist, die Maßstäbe gesetzt hat, die man bis heute gern hört. Und 1974 ist losgegangen. Was war der Auslöser dafür?
Ja, das war interessant. Da ist eine Anfrage gekommen an den Peter Moser, der im ORF damals schon war, zuständig für Volksmusik und Blasmusik. Und die Anfrage hat gelautet, er soll ein paar Gruppen namhaft machen, die geeignet werden, eine Tournee in die Sowjetunion zu machen. Moskau, Kiew und Tiflis. Und der Moser Peter hat schnell reagiert, hat sich gedacht, da fahre ich selber. Und hat eine Gruppe auf die Beine gestellt, die Kirchtagmusik.
Unglaublich. Da
sind wir schnell selber gefahren.
Das war der Anlass.
Ja, im Jänner haben wir angefangen proben, im März sind wir gefahren. Da waren auch noch Schurchblattler dabei und also eine Jodlergruppe, Sängergruppe. Ja.
Als Kulturbotschafter für Österreich quasi.
Aber es war ganz toll, interessant.
Ja, das glaube ich.
Damals.
Es war ja noch...
Ja, das war tiefster kalter Krieg.
Ja, ja.
Ja, wir sind also bespitzelt worden, wir haben einen Aufpasser gehabt. Also.
Ja?
Ja, ja. Aber, du weißt nicht glauben, am ersten Abend im Hotel Russia, direkt an der Moskau, vis-à-vis vom Kreml, also 6000 Betten sind da, also ein Riesending. Da waren Soldaten in jedem Gang zum Aufpassen. Du wirst nicht glauben, Soldaten waren mit uns am Zimmer bis 4, 5 in der Früh und der Wodka ist geflossen. Sind auch nur Menschen, oder?
Ja, genau so ist es. Wer war damals dabei, 1974? Der Moser Peter?
Moser Peter mit Trompete und Flügelhorn, dann der Florian Petarnik mit der Klarinette, dann sein Bruder, der Bernhard Petarnik mit dem Kontrabass, der Peter Reitmeier mit der Harfe und ich mit der Harmonika.
Genau. Wie war damals die Situation Mitte der 70er Jahre? Wie war das da in Tirol? Welchen Stellenwert hat die Volksmusik gehabt?
Die Volksmusik hat man noch nicht so wahrgenommen als Volksmusik. Also da war die Volkstümliche ganz stark, natürlich damals Touristenmusik, Fremdenverkehrsmusik, also wie sie alle geheißen haben, ich weiß nicht, die Gruppen Klaus und Pferdl und so weiter, das war ganz, ganz, ganz gefragt. Und mit der Kirchtagmusik, mit dem Peter Moser als Chef für Volksmusik und Blasmusik im ORF Tirol, ist es gelungen, also da wirklich das Bewusstsein zu erwecken und zu schärfen für Volksmusik. Also da sind Veranstaltungen gewesen, dann, die vom Radio mitgeschnitten worden sind und dann auch gesendet. Die waren überlaufen. Die Leute haben die Säle gestürmt und waren ganz neugierig, was jetzt da passiert. Und wir haben da quasi Erziehungsarbeit geleistet. Und es hat nicht lang gedauert, dann haben die Leute tatsächlich gemerkt, es gibt auch eine Volksmusik neben der volkstümlichen Musik. Und die muss man pflegen, deswegen ist auch der Tiroler Volksmusikverein dann ins Leben gerufen worden.
Ja.
Und jetzt, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Und die Liebste Weiß zum Beispiel, die trägt auch dazu bei, dass die Leute so wissen, aha, da geht es um Volksmusik und nicht um irgendwelche kommerzielle Musik.
Letztendlich ist es ja auch um Geschmacksbildung gegangen, oder?
Genau,
ja.
genau. Da haben wir Erziehungsarbeit geleistet. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und da waren wir allerdings ein bisschen Spätzünder. Muss ich an erster Stelle Bayern lobend erwähnen, weil da hat es viel früher schon angefangen. Da hat es einen Kim Pauli gegeben, da hat es den Vandal Waschl gegeben. Die haben das viel früher schon also, gepflegt und da hat man es sehr viel früher schon gewusst, also, dass es Volksmusik gibt und was das ist. Und dann ist Salzburg auch sehr, sehr bald dran gewesen, also mit dem Tobi Reiser und seine Musikanten. Und erst in den 70er Jahren ist Tirol irgendwie nachgezogen. Aber inzwischen, glaube ich, weiß es jeder, was Volksmusik ist.
Ja, und sehr stark nachgezogen, muss man auch sagen.
Ja, schon. Ja. Ja.
Hat es damals so eine Tanzmusik gegeben, wie die Tiroler Kirchtagmusik?
Nein. Die einzigen, die da in dieses Genre gut eingepasst haben und die man am Radio gehört hat, das war der Epser Kaiserklang und die Spitzstorner vom Unterland, von Niederndorf. Ja. Und die Fidelen Interland natürlich eigentlich schon auch, aber du wirst es nicht glauben, die waren verboten bis in die späten 80er Jahre im Radio in Volksmusiksendungen.
Nein.
Weißt du warum?
Nein.
Weil die ein Schlagzeug dabei gehabt haben.
Ah.
Und hin und wieder sogar ein Saxophon. Und am Anfang waren wir ganz streng. Da hat sogar der Peter Moser gesagt, nein, Intoler, nicht Volksmusik, also spielen wir mal nicht. Es hat sich nachher natürlich schon also aufgeweicht mit der Zeit. Und inzwischen sind sie eigentlich also Volksmusikanten par excellence, keine Frage. Aber am Anfang war die Trennung so strikt, dass sogar die Inntaler durch den Rost gefallen sind.
Hat es da in der Zeit auch Verbindungen zu Südtirol gegeben?
Jawohl, sehr stark. Da war der Wallner Norbert ein bisschen als Mittelsmann, der ist das so gerne reingefahren und hat auch moderiert. Und ja, Bindergassler Haus im Sieg war in der Gurt, die Geschwister Oberhöller und die, wie heißen sie von Maritten oben, die Unterhofer Brüder.
Genau.
Ja, also die waren so die Fixsterne der ersten Jahre, in den 70er Jahren. Ja.
Weil du vorher einen Wassel Fandal angesprochen hast, hast du ihn auch kennengelernt?
Natürlich. Ja, im Zuge eines Volksmusikwettbewerbs, wo er auch Jura war, sind wir eines Tages sogar einmal bei mir daheim gelandet. Nein. Ja, bis 4 in der Früh. Ja, war ein bisschen ein Weindl getrunken, einen Speck geschnitten, ja, war er dabei. Er war schon legendär.
Ja.
Ja, toll. Weil ich nie vergessen, dass er hat dann beim Volksmusikwettbewerb immer beim Schlussabend, ganz am Schluss, hat er das Wort ergriffen und hat zu den Leuten geredet, wie toll das wieder war. Und jetzt, hat er gesagt, und jetzt stimmen wir gemeinsam ein Lied an. Dann hat er ein paar Töne vorgesungen, die Leute haben das sofort kapiert, haben mitgesungen. Und dann war sein Spruch immer, und jetzt 3 Zentimeter drüber, eine zweite Stimme und los ist gegangen. 3 Zentimeter, ja, der hat es drüber. Der, ja, genau.
War der Wassel Fandal war ja einer von den ersten, die so in die Medien oder im Fernsehen eigentlich zu große Gestalten, ja, große Personen, ja, waren, sind, Medienpersonen in der Volksmusik. War der für dich auch vielleicht einmal, war der für dich ein Vorbild auch, oder?
Ja, ich habe nie vorgehabt, im Fernsehen eine Sendung zu machen. Ich bin da dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also wirklich. Aber es hat mich imponiert, wie der aufgetreten ist. Der hat so eine unglaublich tolle Ausstrahlung gehabt. Und also den musst du mögen von Anfang an. Wenn du den begegnest, den musst du einfach mögen, was der Fandl. Also super sympathische Ausstrahlung, eine tolle Stimme und Singen und Jodeln hat er können. Super Mann, ja.
Wir werden noch darüber sprechen, über deine Fernsehzeit, wie es losgegangen ist. Jetzt sind wir so chronologisch, wir gehen ein bisschen chronologisch vor, jetzt sind wir so ein bisschen Ende der 80er Jahre. Du hast dann eine eigene Besetzung gegründet, die genauso bekannt ist wie die Kirchtagmusik bei uns in Bayern. Das sind die Haller Imbrückler. Hall, deshalb natürlich, weil du in Hall daheim bist.
Genau, genau. Oder? Und die Musikanten kommen auch alle aus Hall bzw. Umgebung. Im Umkreis von 5 Kilometer sind wir daheim. Das ist perfekt.
Ja. Und die Innbrückler? Warum Innbrückler?
Mein Gott, das war einfach so ein Hirngespinst. Mein Onkel, der 30er Bürgermeister war in Hall, der hat so gerne gemalt. Und da habe ich für die erste CD habe ich mir ein Bild von ihm hergenommen, wo er die alte Holzbrücke über den Inn gezeichnet hat. Und das ist am Cover oben. Also auf der CD ist das vorn oben. Und darum bin ich auf die Idee gekommen, in Brücke, die Haller in Brückler.
Haller in Brückler. Ja. Jetzt hören wir euch dann gleich nochmal eine Frage noch. Wenn man euch hört, dann hat man manchmal das Gefühl, da spielt der ganze Blasmusik, so von der Weiten. Es sind aber nur 6 Leute.
Ja.
Ist das beabsichtigt beim Arrangieren?
Ja, freilich. Also schauen wir, dass die Melodie gut zum Vorschein kommt. Zweistimmig und die Posaune, die hat oft eine Nachahmung oder eine Füllstimme oder vielleicht sogar eine ganz eigene Stimme. Hin und wieder ergibt sich auch eine kurze Dreistimmigkeit, aber das ist so, dass es halt ja, möglichst schön klingt. Du weißt auch, nicht ganz unwichtig.
Ja, manchmal verdoppelt die Posaune auch die Tuba.
Ja, genau, wenn es richtig martialisch sein soll.
Weil du es gerade sagst, martialisch. Was mich so begeistert an die Innbrückler, das ist natürlich zum einen der Schmiss, aber ein Schmiss, der niemals grob wird, und auf der anderen Seite diese unglaubliche Gabe, die Walzer zu zelebrieren. Das kennen nur wenige.
Na, danke. Aber da sprichst du etwas an, was mir natürlich also das Wichtigste überhaupt ist. Also, und ich habe es zu meinen Schülern im Konservatorium immer schon gesagt, und das gilt auch für jede Tanzelmusik, Vortrag ist alles. Du musst jedem Stück kleine Seele einhauchen. Und wenn es noch so einfach ist, du kannst Hänschen klein so spielen, da da da, di da da, da 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 da, oder so. Also das sind Welten dazwischen. Also. Mhm. Und unglaublich wichtig ist in diesem Zusammenhang der Rhythmus, das Timing. Also da gibt es also im Vortrag, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ein paar Noten vielleicht eine Spur zu beschleunigen und dafür nachher wieder bremsen oder abgesehen von der Lautstärke, Crescendo, Decrescendo, oder wie, ein bisschen einbremsen wieder. Also so viele Möglichkeiten und die machen es eigentlich aus dann. Mhm.
Ja. Stichwort Walzer. Mhm.
Gehört natürlich ein Vibrato dazu, unbedingt in die Flügelhörner. Ja, das ist ganz wichtig. Und die Jazzmusiker, die sagen, du musst dich draufhocken. Beim Blues muss man sich draufhocken. In der Volksmusik beim Walzer. Ja, eigentlich bei jedem Stück. Aber gerade bei den langsameren passt der Ausdruck gut. Draufhocken, die Ruhe bewahren, also den Rhythmus genießen. Mhm. Genau.
Jetzt haben wir einen Walzer, der bei uns im Programm oft läuft und der wird auch immer wieder gewünscht. Das ist aus deiner Feder der Langenlöser Winzerwalzer.
Ich kann es fast nicht glauben. Den müssen wir wieder proben. Den haben wir ewig nicht mehr gespielt. Und das ist ein Widmungsstück von einer Sendung, Mein Liebste Weiß, in Langenlois. Und die war's noch gut. Da habe ich diese Partie gehabt vom Schröpfer Hans. Ja. Da haben sie eine Geigen, eine Flöte, eine Oboe sogar. Ja, ja. Und das habe ich denen auf den Leib geschneidert. Und viele solcher Stückeln, sogenannte Widmungsstückeln, was ich für jede Sendung mache, tue ich natürlich auch hernehmen oder probieren für die Innbrückler, weil wenn sie schon aus sind, die Stückeln, vielleicht funktioniert es auch mit den Innbrückler. Ja, das haben wir dann mit den Innbrückler auch mal probiert und ich denke, ja, geht eh, funktioniert auch. Aber wie gesagt, wir haben es ewig nicht mehr gespielt.
Es gibt ja nicht.
Die Noten wieder aufschlagen. Ja, jetzt bin ich neugierig, mir fällt gar nicht mehr ein, das Thema. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht.
Spiele ja, mal. Ein außergewöhnliches Thema, ganz viel. Langenlöser Winzerwalzer. Und gerade sagt der Franz, der ist ja gar nicht so schier. Ja.
Wirklich, habe ich schon fast vergessen wieder, weil wir so lange nicht mehr gespielt haben. Also ja. Gewisse Stickeln fallen irgendwie aus unerklärlichen Gründen durch den Rost.
Ja. Gell? Ja.
Und wir spielen ja alles auswendig normal mit den Innbrückler. Ja. Und wenn man länger nicht mehr spielt, nachher ja, traue ich mich nicht mehr drüber. Müssen wir halt nochmal proben oder aufschlagen, die Noten.
Mit den Innbrückler seid ihr immer noch viel unterwegs?
Ja, gerade recht. Sind ja alle berufstätig.
Ja.
Außer die, was in Pension sind. Das nehmen wir zu zweit, ja. Und wir machen das rein als Hobby. Ja. Das geht sich perfekt aus. Mhm.
Wo kommen wir eigentlich her?
In ganz Österreich, Südtirol und Bayern.
Also ich fahre zwei weite Strecken?
Ja. Ja. Ja, genau.
Beim Woodstock der Blasmusik seid
ihr? Da sind wir eigentlich Fixstarter. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, also ohne für die schönsten Veranstaltungen, die wir jetzt da schon zum 8. Mal gespielt haben, ist der Ball der Wiener Philharmoniker.
Nein.
Ja. im Musikfreundehaus, wo das Neujahrskonzert immer stattfindet. Da sind wir schon zum 8. Mal jetzt dabei gewesen, hintereinander, und spielen natürlich nicht im Goldenen Saal, weil da spielt das Straußorchester und der Big Band abwechselnd, aber da gibt es viele Säle, also kleinere, das geht ja 3-4 Stockwerke in die Erde, auch noch. Und da haben wir im hölzernen Saal gespielt allerweil. Und ja, mit großem Erfolg. Da kommen die Philharmoniker zu Horchen. Inzwischen sind wir richtig Freunde geworden. Mhm. Ja. Und das sind alles so nette Menschen. Kommen ja die meisten von der Blasmusik, gerade die Bläser, ja. Die haben also Verständnis und die schätzen das, das taugt man schon, die schätzen das sehr, so wie wir spielen.
Mhm, ja. Das glaube ich.
Ja. Wir Amateure.
Ja.
Ja, wirklich, wir sind alle blutige Amateure.
Aber du hast studiert?
Ja, aber mit wenig Erfolg, habe ich eh schon erzählt, auf der Trompeten.
Die anderen machen das Hobby, als Hobby, Hobby. Musik.
Jawohl. Genau.
Ich kenne jetzt nur einen Stefan Pehr, einen Harmonikaspieler.
Das Forstarbeiter.
Das Forst, genau. Mhm. Schreibt wunderschöne Stücke.
Ja, schreiben ist übertrieben, weil er kann keine Noten.
Ah ja?
Nein, aber im vollen Stückeln ein, das spielt er nachher auf der Harmonika mir vor, ich schreibe es auf die Noten. Aha. Und vieles davon spielen wir nachher mit den Innsbruckler, weil er hat so grandiose Ideen.
Ja.
Und das ist manchmal eigentlich fast ein Vorteil, wenn man keine Ahnung hat von Noten. Weil er muss sich ganz auf den Bauch verlassen. Und ich beobachte viele Musikanten, die heutzutage selber Stickeln machen, die wissen zu viel.
Aha.
Und drum ist manches Mal für meine Begriffe zu viel Hirnkastel dabei, also Kopf und zu wenig Bauch. Ideal wäre 50-50.
Naja, wenn man einfach ohne großes Wissen ans Instrument geht, dann überwiegt der Bauch.
Genau. Aha. Und der Bauch ist eigentlich die beste und letzte Instanz.
Ja. Ich suche gerade nebenbei einen Stickel.
Also.
Wo kommen wir euch als nächstes her mit den Innsbruckler?
Das ist jetzt nächste Woche in Vorarlberg, aber das ist, glaube ich, nicht öffentlich. Nein, das spielen für Liebherr.
Aha.
Ja.
Auch für die Firma.
Mhm.
Ja, genau. Jetzt hätten wir ein Stickel da aus der, ich glaube, das heißt der Feder vom Stefan Pehr.
Ja.
Verena Walzer.
Ja. Für seine wunderhübsche, liebe Frau Verena komponiert.
Wie schön. Den hören wir uns jetzt an. Die Halle im Brückler. Verena Walzer von die Halle im Brückler. Franz, der war auch wieder nicht schnell, dieser Walzer. Ihr habt ihn zelebriert.
Ja, ja, also das ist mir wichtig. Fällt wieder ins Kapitel Vortrag ist alles, auch jedes Stückel. Braucht sein gewisses Tempo. Das ist bei den Walzer wichtig, das ist bei den Bayerischen wichtig und ganz wichtig bei den böhmischen Polkas zum Beispiel. Ja. Da muss man das Tempo treffen.
Da wird heutzutage ohne
meistens
jetzt,
zu schnell gespielt.
Ja, ja, ohne dass man kritisieren will, aber ja, ja, meistens zu schnell gespielt.
Ja, ja.
Ja, ja. Zurück zur Musik.
Genau.
Und ich freue mich auf die nächste Stunde. Wir haben noch eine Stunde zum Ratschen. Und da werden wir unter anderem über deine Zeit als Lehrer am Tiroler Landeskonservatorium sprechen und natürlich über die Liebste Weiß. Und da fallen uns noch ganz viel anders ein.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott zur zweiten Stunde. Da sind wir wieder. Servus, der Andreas Estner ist am Mikrofon. Heute mit einem prominenten Gast für alle, die gerade eingeschaltet haben, aus unserem Nachbarland Tirol. Zu Gast ist heute bei uns der Franz Posch. Lieber Franz, wie taugt es dir bei uns?
Ah, es ist richtig gemütlich. Also ich genieße es, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das
danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Ich gerne
daheim.
Und ja, du lockst ja aus mir alles heraus. Ich gebe alles preis.
Du gibst alles preis. Ich freue mich auf die nächste Stunde. Wie taugt es dir in Minga? Kommst du öfter her?
Ja, also da besteht ja eine Seelenverwandtschaft, möchte ich mal sagen, ja, zwischen Tirol und Bayern.
Mhm. Im Brückler, Franz, da hört man, ihr spielt nicht so viel dreistimmig eigentlich, ihr spielt meistens zweistimmig.
Ja, genau, weil gerade wunderschöne Melodien, ich nenne sie Ohrwurm-Melodien, die wirken besser zweistimmig als dreistimmig.
Mhm. Heutzutage ist ja die Mode, dass man möglichst viel dreistimmig spielt, gerade
ja,
im Einzelmusikbereich.
Da bin ich leider altmodisch.
Aber es gibt ja immer wieder Moden auch in der,
ja,
in
genau,
der Tanzmusik.
Und Moden haben so an sich, dass sie vergehen.
Kommen und gehen.
Genau, genau.
Jetzt reden wir über deine Zeit am Tiroler Landeskonservatorium. Anfang der 90er Jahre hast du da angefangen, Harmonika zu unterrichten. Und Volksmusik zu studieren, das gibt es noch gar nicht so lange, wie man meint.
Nein.
Wann ist das losgegangen?
Angefangen hat es also mit Harfe und Hackbrett. Also die Nachfrage war da so groß, dass man den Otto Ehrenstrasser gebeten hat, im Konservatorium in Innsbruck, also da eine Ausbildung also voranzutreiben. Und das hat der super gemacht. Also. Und dann ist natürlich so weitergegangen mit der Steirischen Harmonika. Die Musikschulen haben urgiert im Landeskonservatorium. Was ist los? Also alle wollen Steirische lernen, es gibt keine Lehrer. Dann ist es natürlich also so weit vorgedrungen, dass der Otto Ehrenstrasser zum Direktor gesagt hat, wir brauchen jetzt einfach einen Harmonikalehrer. Und dann haben sie mich gefragt und ich habe das liebend gerne 20 Jahre gemacht.
Mhm. Ein richtiges Studium als Hauptinstrument die Steirische?
Genau. Natürlich müssen die Schüler inzwischen unglaublich viele Nebenfächer auch absolvieren. Aber man kann auf der Steirischen wirklich abschließen mit einem Zeugnis.
Was muss man da jetzt machen auf der Steirischen? Jetzt nur ganz kurz.
Schlussprüfung, also ungefähr 50 Stückeln vorbereiten. Die Jury sucht nachher aus, die Kommission, ein paar Stückeln. Und dann habe ich immer verlangt, auch Stegreif spielen. Dann habe ich verlangt, Lieder begleiten mit Vorspiel und Zwischenspiel und allen vier Tonarten, die auf der Steirischen halt üblich sind. Das sind so die wichtigsten Parameter, ja, genau.
Mhm. Weißt du, wie viele Studentinnen und Studenten, dass du unterrichtet hast in den 20 Jahren?
Weiß ich nicht, aber so 25, 30 werden es schon sicher gewesen sein, ja. Mhm.
Da waren einige dabei, die dann auch durchgestaltet sind?
Ja.
Die man überregional kennt?
Genau, sogar der Herbert Bixner war einmal ein Jahr bei mir.
Jetzt, wenn du so viele Studenten gehabt hast in der ganzen Zeit und dann kennst du ja unglaublich viele Musiklehrer im Land Tirol und darüber hinaus oder auch Musikanten, die in bekannten Gruppen spielen. Mhm. Das heißt, wo du hinkommst, kennst du eigentlich jemand?
Ja, das ist so. Und dann kommt mir auch zugute, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin mit den Innbrückler, lerne ich auch immer wieder neue Gruppen kennen. Mhm. Das hilft mir bei der Auswahl für die Gruppen zur Liebsten Weiß. Mhm.
Und du bist lange schon dabei beim Alpenländischen Volksmusikwettbewerb?
Jawohl, in der Jury.
In der Jury?
Ja, genau.
Mhm. Und hast dadurch auch einen großen, großen Überblick?
Genau, da habe ich schon des Öfteren also Gruppen entdeckt, die ich nachher für die Liebste Weiß verwendet habe. Mhm.
Die Diatonische Harmonika hat ja in den letzten 20 Jahren eine unglaubliche Entwicklung mitgemacht. Also ich kriege das immer nur ab und zu so am Rande mit, was sie alles machen, was sie alles ausprobieren, Instrumente neu bauen lassen mit verschiedenen Kulturen und so weiter. Ja. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich wundere mich nach wie vor, dass der Boom immer noch anhaltet, weil ich vor 20 Jahren schon glaubt, also das wird jetzt wohl bald einmal vorbei sein, aber der Boom ist ungebrochen. Und wie du gesagt hast, also, es gibt da Musikanten, die experimentieren am Instrument, wollen den einen oder anderen Ton noch dazu haben. Und in der Literatur suchen sie immer Ton, also angefangen von Chorälen, wie es der Andi Salchiker schon eigentlich sehr, sehr oft gemacht hat, bis zu jazzartigen Melodien. Unterhaltungsmusik, sowieso alles Mögliche geht auf der Steirischen. Dico habe ich schon gehört auf der Steirischen, ich bin ganz überrascht. Und, du wirst nicht glauben, sogar zeitgenössische Musik gibt es auf der Steirischen. Ja. Habe ich selber schon was gemacht einmal, sogar aufgenommen, live im Schnitt mit ganzem Orchester, zeitgenössische Musik. Mhm. Ziemlich schräg, aber interessant.
Du bist dann 1996... Hast du promoviert?
Jawohl.
Mhm. Wie ist das gekommen? War da langweilig? Kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, es war so. Der Professor Josef Sulz, der übrigens den Volksmusikwettbewerb ins Leben gerufen hat, 1974 war da der Erste, der war mein Professor in der Schulmusikausbildung. Und da schließt man ja ab mit dem Magister. Und dieser Professor Sulz hat dann einen Lehrgang eingerichtet in Innsbruck für Musikpädagogik, ein Dissertantenseminar. Und da hat er eigentlich, ja, er hat um Studenten geworben, hat alle möglichen Abgänger, Schulmusikabgänger hat er angesprochen, unter anderem auch mich. Wir haben gesagt, da schaut er das an, bin ich hingegangen in dieses Dissertantenseminar Musikpädagogik und es war von Anfang an einfach eine Wonne. Man hat so viel gelernt und es war so lustig. Und wir waren eine Familie, 6, 7 Studenten und der Professor. Und wir sind dann auch immer ins benachbarte Gasthaus gegangen, ein Bier trinken und haben da weiter diskutiert. Es war einfach erhebend. Und man muss natürlich in jedem Semester so eine Seminararbeit abliefern und referieren, habe ich auch gemacht. Und irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, wo er sagt, jetzt müssen wir uns aber um ein Dissertationsthema kümmern. Und dann hat mir vorgeschlagen, das Thema über den Gottlieb Weißbacher, der gerade verstorben ist. Und das habe ich auch liebend gerne angenommen und habe dann tatsächlich 96 fertig gemacht.
Gottlieb Weißbacher, der hat dich auch lange Zeit begleitet. Da reden wir gleich drüber. Zuerst haben wir jetzt einmal ein Stückchen von ihm, die Fidelen Inntaler im Zillergrund. Thank you. die fidelen Inntaler auf BR Heimat. 11.17 Uhr ist es am Montagvormittag. Heute bei uns zu Gast der Franz Posch, Musikant, Komponist, Moderator, Familienvater, 70 Jahre jung und immer umtriebig. 1996 hast du promoviert mit Mitte 40, bist Doktor der Philosophie und das Thema ist sehr interessant. Du hast deine Doktorarbeit über Gottlieb Weißbacher geschrieben. Du hast kurz vorher angeschnitten, wie das Thema ist. Worum geht es in dieser Dissertation? Weißbacher kann man auf viele Arten angehen.
Ja, es war so, dass der Gottlieb Weißbacher verstorben ist und dann ist dem Professor dieses Thema eingefallen. Also der Weißbacher hat schon also eine riesige Breitenwirkung gehabt und ob man da jetzt das nicht ein bisschen aufarbeiten soll, das habe ich dann getan. Ich habe das Thema gern angenommen und habe ganz vorne angefangen in Wörgl, wo er aufgewachsen ist, also, und die Musikszene dort beleuchtet, habe sämtliche Zeitungen, lokalen Blatteln in erster Linie studiert, was da alles passiert ist, und da bin ich drauf gekommen, also das war also ein Hotspot an Musik, ich möchte nicht sagen Volksmusik, Blasmusik, alles ist möglich, ist was passiert, Chormusik. Da hat es so viele Gasthäuser gegeben in Wörgl, hat auch damit zu tun gehabt, dass damals auch diese Giselabahn gebaut wurde, die von Kitzbüchel über, von Wörgl über Kitzbüchel dann nach Graz führt, also eine neue Linie. Und da sind ganz viele ausländische Arbeiter da gewesen. Die Gasthäuser waren voll, offensichtlich jeden Tag, und da ist gesungen worden und auch gerauft und Tote hat es gegeben, Messerstechereien, alles ist passiert. Da ist der Gottlieb Weißbacher aufgewachsen, in diesem Milieu, in diesem musikalischen Milieu, und war begeisterter Blasmusikant und war bei der Arbeitermusik als junger Flügelhornist. Und ganz interessant, damals war alles, wir reden jetzt da von die 20er Jahre, war alles zweifach. Also rot und schwarz sozusagen. Ja, ja, die Arbeitermusik waren so, die Roten, die Bürgermusik waren die Schwarzen. Aha. Bei den Chören hat es auch alles paarweise doppelt gegeben.
Das gibt es ja nicht unglaublich.
Ja, bei die Sänger, bei den Trachtenfreunde, alles doppelt. Heute ist es ja noch so, bei den Naturfreunde ist zum Beispiel ist rot entstanden aus dem roten Milieu. Und die anderen sind, was weiß ich, was die hassen, also die Bergfreunde und so. Mhm. Alles doppelt. Und da ist er zum Beispiel in die Arbeitermusik hineingewachsen. Und dann ist er übersiedelt nach Innsbruck, ist er zu der Post gekommen. Und seinen ganzen Werdegang habe ich da halt genau aufgezeichnet und habe irgendwie herausgefunden, wo er seine Ideen hergehabt hat. Das hat schon in Wörgl angefangen und hat es gute Musikanten gegeben.
Ja?
Ja. Da ist er einfach in die Szene hineingewachsen.
Hat es solche Besetzungen schon gegeben vorher?
Nein, dieser Größe nicht. Er hat ja selber zu fünft angefangen mit den Lusting, die fünf Lusting-Inntaler. Ich habe alle Aufnahmen. 1930 haben sie in Innsbruck 10 Schallplatten aufgenommen. Das heißt 20 Stückeln. Vorne und hinten, ein Stückel.
Ach so, ja.
Maximal 3 Minuten ungefähr haben der Platz gehabt. Darum haben sie Stückeln müssen auch kürzen oder verlängern, wenn sie zu kurz waren. Da haben sie gesagt, es sollte einfach 3 Minuten dauern. Ich habe sie alle. Da haben sie nur gehabt, der Flügelhorn, das war der Weißbacher, nachher der Klarinettist, der Sepp, Alphaschall, haben Sepp geheißen nachher, der Bosanist, der Sepp Gschwantner, glaube ich. Dann der Sepp Ott war eigentlich der Chef, der Zierhagelspieler, und der Sepp Höbling mit der Harfe, zu fünft. Und dann allmählich haben sie noch eine Tuba dazu genommen. Dann hat die Posaune mehr Platz gekriegt zum Improvisieren und Füllstimme auszuüben. Weil vorher hat die Posaune ja gleichzeitig gebastelt und so Figuren reingemacht halt. Interessant. Und dann ist der Tuba dazu gekommen, dann Schlagzeug und zum Schluss noch ein zweites Flügelhorn. Dann war die Besetzung, die 8-Mann-Besetzung schließlich benannt. Das hat ja gedauert bis in die 40er Jahre.
Aha. Damals waren die Melodien, seine Melodien, waren die damals schon so, wie sie dann später waren? Die Einfälle?
Ja, wobei ich sagen muss, also die besten Melodien sind für mich die ältesten, die ersten.
Aha.
Ja. Ja. Patschekofelmarsch, also dann Zildtalermarsch, Blumen aus Tirol, Brennerseewalzer.
Die sind aus der frühen Zeit?
Ja, genau, genau. Ungefähr 440 Stücke hat er komponiert. Aha. Vieles davon, also einiges davon auch für Blasmusik arrangiert. Er war noch auch Kapellmeister in Natas und bei der Postmusik war er Kapellmeister. Hat so manches Stück auch für Blasmusik dann erweitert. Ja, war ein guter Mann und eigentlich auch Autodidakt. Naturtalent, hat sich alles selber beigebracht.
Wie prägend war er für Tirol? Ich meine, jetzt von der Außenansicht her, ist, wenn man Weißbacher hört, dann denkt man sich automatisch, das ist Tirol.
Ja, sehr prägend. Man hat die damals im Radio sehr viel gehört. Und es gibt unglaublich viele Nachfolger bis zum heutigen Tag. Fast in jeder Blasmusik existieren diese Weißbacher Noten. Und nach der Prozession im Gastgarten klingen die Stücke in kleiner Besetzung. Und viele seiner Stücke sind nach wie vor wirklich am Leben. Mhm. Die genannten.
Ja, die genannten. Mhm. Haben wir jetzt da die Blumen aus Tirol.
Wunderschön.
Tiroler Besetzung, die Inntaler. Franz Bosch und seine Imbrügler mit dem Aeronautenmarsch. Franz, was hat es mit diesem Marsch aus deiner Feder zu tun?
Die Aeronauten sind die Ballonfahrer. Und da haben wir 2002 in Buch bei Weiz in der Steiermark eine liebste Weiß gehabt. Und bei den Dreharbeiten vor der Sendung, wo wir Land und Leute eben abbilden, da haben wir natürlich die Gelegenheit wahrgenommen und sind mit einem Ballon aufgestiegen. Ich bin da mit dem Rotschi gefahren, das ist der x-fache Staatsmeister in österreichische, weil Buch bei Weiz ist ein Ballonfahrer Eldorado. Und das haben wir natürlich auch ausgenutzt. Der Kameramann ist mit dem zweiten Ballon mitgefahren, und so haben wir wunderschöne Bilder eingefangen. Und das Widmungsstück für die liebste Weiß, das hat sich aufgedrängt, das muss dann ein Ballonfahrermarsch sein, auf Lateinisch Aeronauten ungefähr.
Den du auf der...
Habe ich auf der Harmonika damals so umgesetzt, ja. Genau.
Der erste Teil ist ja sehr eigenwillig.
Ja, und da... hat mich dann im Anschluss an diese Sendung sofort einer kontaktiert, es war nicht einer, mehrere, und gesagt, magst du nicht für Blasmusik schreiben, der würde sich eignen, der hat das irgendwie hat ihnen gefallen. Und das habe ich dann auch in die Wege geleitet. Und vielleicht bei dieser Gelegenheit, weil wir gerade dabei sind, möchte ich dazu sagen, dass der erste Teil so viel Potenzial hat zum wunderschönen Musizieren. Aber er hat leider auch das Potenzial zum schlecht Musizieren. Weil wenn man da nur die Noten spielt, dann klingt es so. So, falsch. Richtig wäre. Man könnte diese ersten acht Achtelnoten ein bisschen beschleunigen und dann die zwei Viertel danach, die muss man herbremsen. Die müssen ganz kurz sein. So stelle ich mir es vor. Ist aber nicht so leicht umzusetzen, gerade mit einer ganzen Blasmusik. Aber, da wäre sehr viel Potenzial. Vielleicht, wenn jetzt das der eine oder andere Kapellmeister hört, der das Stück im Programm hat, bitte beherzigen. Den ersten Teil fleißig proben. Der Rest geht von selber.
Du gibst ja Unterricht, oder? Ab und zu.
Ja, genau. Beim Woodstock Academy bin ich eingeladen, heuer. Da, ja, das freue ich mich schon drauf, dass ich da ein bisschen meine missionarischen Ambitionen ein bisschen weitergeben kann. Also mir ist einfach wichtig, ich bringe es nur mal auf den Punkt, Vortrag ist alles. Und da kann man sehr viel machen in der Musik.
Ich habe mir irgendwo gelesen, dass wenn du irgendwo Musik hörst, bist du sofort... in den Bann gezogen oder bis wirst durch Musik sehr schnell berührt.
Ja, Musik ist mein Leben. So, und ja, darf ich an dieser Stelle sagen, also es ist da nicht nur die Volksmusik. Also ganz oben steht die sogenannte klassische Musik, also E-Musik, wie auch immer. Und da höre ich einfach liebend gerne, also von Bach bis in die Gegenwart. Alles.
Ja. Hast du einen Lieblingskomponisten?
Ja, Franz Schubert.
Aha. Und was von Franz Schubert?
Seine Lieder. Die sind ja unschlagbar. Allein die Klavierbegleitung nachher. Ja. Die Impromptus, sagen wir, oder? Oder, das ist, dieses der Z, der Trio, Klaviertrio in Astor. Ja, wie auch immer. Einfach. Wunderschön. Der Mensch ist leider 31 Jahre alt geworden, muss man sich vorstellen, was da alles nachgekommen wäre.
Ja, das stimmt.
Unglaublich.
Ja. Wir schauen jetzt von der Musikerlaufbahn, vom Musikantenleben und von der Tätigkeit als Lehrer und Professor am Konservatorium in Innsbruck auf eine ganz, ganz andere Tätigkeit, nämlich auf dein Medienschaffen, Franz Posch. Du hast so viel gemacht in den Medien. Losgegangen ist, glaube ich, beim Radio.
Ja, genau. Also ich habe mit dem Peter Moser, der Chef von der Volksmusik und Blasmusik im ORF Tirol war, habe ich in der gleichen Gruppe gespielt, in der Kirchtag Musik. Und da hat er irgendwann einmal gesagt, möchtest du nicht einmal eine Sendung probieren? Und nachher habe ich halt das eine oder andere Thema aufgegriffen und die eine oder andere Sendung gemacht. Dann später ist sogar ein Ding schon fix daraus geworden, jede Woche eine Stunde, ja, habe ich gemacht, jahrelang.
Jahrelang, Radiomoderator
genau. Gewesen.
Jetzt nicht mehr?
Nein, vor 10 Jahren ungefähr habe ich es lassen.
Wie geht's dir, wenn du jetzt in ein Rundfunkstudio reinkommst und ein Mikrofon vor dir hast? Ist alt vertraut.
Ja, schon vertraut.
Damals 79, wie du angefangen hast, natürlich alles noch mit Bändern.
Ja,
ja, war genau. Bei uns auch noch bis vor 20 Jahren.
Ja.
Ja. Und mittlerweile natürlich auch alles digital, oder? Denke ich mal. Ja, ganz klar.
Genau. Mhm.
Ja, gibt es ja nicht mehr anders. Dann ist das Fernsehen gekommen. Und das war natürlich, wie soll ich sagen, schon auf eine gewisse Art und Weise ein überregionaler Durchbruch. Bekanntheit, in der Bekanntheit
ja,
für dich.
Ja, ja. Ja.
88.
88, ja. Vielleicht eine kurze Geschichte dazu.
Ja, gern.
Im ORF ist der Musikantenstadl gekommen mit dem Karl Moik. Hat eingeschlagen wie eine Bombe. Dann hat der damalige Generalintendant, wie es geheißen hat, Gerd Bacher, ein kultursinniger Mensch, hat gesagt, okay, wenn es jetzt den Musikantenstadl gibt, dann möchte er gerne ein Pendant dazu mit echter Volksmusik. Dann ist das klingende Österreich gekommen mit dem Sepp Forcher. Und dann hat der Peter Moser und ich haben großen Gefallen gefunden am klingenden Österreich. Aber wir haben gesagt, irgendwas geht nur ab. Es geht ab, so eine Volksmusiksendung, wo live musiziert wird, im Wirtshaus, da wo die Volksmusik eben hinkehrt. Und er hat es ein paar Mal vorgebracht bei Sitzungen. Sie haben in Wien damals alle also die kalte Schulter gezeigt und haben ganz im Gegenteil haben gesagt, also, das geht nicht, funktioniert nicht und er hat nicht locker lassen. Irgendwann haben sie gesagt, okay, wenn unbedingt Schiffbruch erleiden will, Stacher, probier's. Haben wir die Chance gekriegt. Und haben da diese erste Sendung im Jänner 1988 gemacht und Gott sei Dank nicht Schiffbruch erlitten. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir gleich eine zweite, einmal ist keinmal, gleich eine zweite nachstoßen, die haben wir im März gemacht. Und dann haben wir Einladungen gekriegt von Vorarlberg, wir sollten es dort auch machen, das war dann im Mai. Und so haben wir uns irgendwie durchs Hintertürtel hineingeschlichen ins Programm.
Das Besondere war ja, dass das die erste Volksmusik-Live-Sendung war.
Genau. Das war eben das, was nicht üblich war. Darum haben sie in Wien, die Experten, haben alle gesagt, das tut man nicht, die Musiksendung live. Das Fernsehen ist das nicht üblich.
Wie lange hat die Sendung gedauert damals?
Am Anfang dreiviertel Stunde, dann nochmal eine Stunde. Das ist gewechselt, ja. Mhm.
Das heißt, alle Musikanten sind da. Du bist als Moderator bist da. Mhm. Und dann kommt irgendwann das Rotlicht.
Genau.
Und dann geht's los.
Genau.
Wie ist der da gegangen? Weißt du das noch?
Ja, bei der ersten Sendung habe ich schon die Hosen voll gehabt. Weil ich habe das nie gemacht vorher.
Ja?
Ich bin als Nichtschwimmer ins Wasser gehupft.
Mhm.
Und ich war auch nicht des Langen und Breiten als Moderator vorgesehen. Das war recht kurzfristig. Der Peter Moser von der Kirchtagmusik, mhm. Wir haben ja da bei der ersten Sendung selber gespielt, der hat auf einmal gesagt, und reden musst du. Weil ich kann das nicht, ich mag das nicht. Ja, nachher. Habe ich es gemacht.
Ja. Mit 35 damals.
Genau. Genau.
Wie ist dann weitergegangen? Ich meine, du kommst in die Sendungen so locker rüber. Bist du heute noch manchmal angespannt oder nervös?
Nein, Gott sei Dank, also überhaupt nicht nervös. Wir haben ja zwei Tage vorher so intensive Proben und die gehen mir dann schon so auf die Nerven, dass ich mir die Sendung herbeisehne. Weil eigentlich jetzt nichts lieber, als wir jetzt da endlich das rote Licht und das endlich losgeht.
Gleich ratschen wir nochmal weiter über diese Sendung. Zuvor haben wir wieder ein Stück von dir und zwar den Rosawalzer. Ein sehr beliebtes Stück bei uns in Bayern. Sehr oft, wird sehr oft gewünscht. Gibt es da einen Hintergrund?
Jawohl, habe ich ursprünglich mit der Ziehharmonika gespielt und auch aufgenommen und gewidmet meiner Gemahlin Rosa.
Ah, sehr schön.
Thank you.
Urrückler. Oft zum Herrn bei uns auf BR Heimat und heute ist der Franz Posch bei uns zu Gast. Franz, was ist das Erfolgsgeheimnis der Liebsten Weiß?
Ich glaube mal, das Wichtigste ist die Musik. Wir haben so eine schöne Musik und so eine Vielfalt. Das ist ja unglaublich. Ich sage immer als Beispiel, vom Bodensee bis zum Neudersiedlersee klingt es so also komplett anders. Also Vorarlberger reden anders, singen anders, jodeln anders und im Burgenland und Wien ist es wieder anders. Und diese Vielfalt wollen wir pflegen und das ist einfach schön. Wir haben da einen unglaublichen Schatz und Bayern gehört natürlich auch dazu. Das ist auch ganz eigen. Toll, toll. Und ich vermisse schon endlich einmal wieder eine Sendung in Bayern zu machen. Wir haben früher einmal eine gemacht. Ja? Viermal waren wir. Ja. Viermal. Partenkirchen nach ein Eying. In Bad Reichenhall am Schliersee waren wir. Ja.
Schliersee ist nicht weit weg von mir.
Ja, eben. Wird es wieder höchste Zeit, ja. Weil Bayern gehört dazu. Ist auch unglaubliche Vielfalt in der Volksmusik. Das ist auch Oberbayern, Niederbayern. Ja. Unterschiedlich, oder?
Ja, tatsächlich.
Nein, und was gehört nur dazu? Also die Musik, dann die Landschaft und die Gebräuche, was so existieren in den verschiedenen Regionen, sagen wir ja auch her. Und dann, glaube ich, ist einfach das Allerwichtigste, was wir transportieren wollen, Lebensfreude. Die Zuschauer sollen das Gefühl haben, also dass uns gut geht. Die Musikanten haben wir Freude, die Zuschauer, Gäste im Saal haben wir Freude. Es kann manchmal auch dazu getanzt werden. Es ist einfach Lebensfreude und schöne Tradition und Qualität, was wir da pflegen, glaube ich.
Mhm. Das ist was die Menschen, denke ich, gut tut beim Zuschauen.
Ja, genau. Und deswegen haben wir auch eine sehr, sehr hohe Gefallensnote. Also es gibt da eine eigene Bewertung. Wenn die Sendungen geschaut werden, dann ermittelt man natürlich die Quote, wie viele haben geschaut, die, was so ein Kastel daheim haben, und die müssen auch benoten. Und die ist bei uns immer sehr, sehr hoch. Wir haben ein Stammpublikum sowieso. Und die Leute, die zuschauen, die haben einfach eine große Freude. Wir machen sie glücklich.
Ja. Wie fühlst du dich, wenn du moderierst? Du bist du selber, du bist authentisch.
Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich sein kann, wie ich halt bin. Ja. Und ich brauche nichts vorspielen und will auch nichts vorspielen. Und das, was ich tue, das ist einfach ehrlich, weil die Volksmusik ist mir auch hoch und heilig und ich will sie einfach gerne unter die Leute bringen.
Mhm. Jetzt ist ja immer so, dass in diesen Sendungen Stickel gewünscht werden.
Mhm.
Was ist das meistgewünschte?
Mit Sicherheit der Wasserleitungsmarsch. Ja. Und sonst, ja.
Hat es mal Momente gegeben, wenn das live ist, hat es mal Momente gegeben, wo es wirklich kurz vorm Umschmeißen war oder wo du mal ins Schwitzen gekommen bist?
Ja. Es hat einige Sendungen gegeben, wo wir Wünsche nicht erfüllen haben können, aber das hat uns noch nie jemand übel genommen. Mhm. Ich bin nachher da immer kurz am Bund und sage, da hätte ich was eigentlich fast Schöneres. Darf es ein bisschen mehr sein, so unter dem Motto. Spielen wir halt was anderes. Und Fehler passieren, natürlich. Und einmal haben wir so falsch gespielt. Der Bixner Herbert und die mit den Klarinetten und der Begleitung dazu. Ich habe wiederholt den ersten Teil, er ist weitergegangen auf den zweiten Teil. Keiner hat nachgegeben, mir einen ganzen Teil Katzenmusik gemacht. In zwei verschiedene Tonarten. Dann habe ich abgebrochen.
Ja.
Ich habe gesagt, Entschuldigung, jetzt haben wir es vertan mit den Wiederholungen. Neustart. Mit den größten Applaus gekriegt, was wir je gehabt haben. Und danach ist uns der Regisseur um den Hals gefallen und hat gesagt, kannst du das nicht bitte öfter machen? Weil es gibt ja immer noch viele Leute, die nicht glauben, dass es live ist.
Ach so.
Ja, genau. Deswegen.
Ja, das macht es natürlich glaubwürdig, wenn einmal Fehler passiert.
Ja.
Gleich reden wir noch darüber, wie du das alles unterbringst, diese vielen, vielen verschiedenen Tätigkeiten. Und du bist ja einer Vater von drei Kindern,
bist
Ehemann und da reden wir gleich drüber. Zuvor haben wir aber noch eine Aufnahme von dir und zwar mit der Richterpolka. Ich glaube, das ist auch was Älteres.
Ja, ziemlich alt. Und es ist dieses Ehepaar Edith und Ted Richter aus Chicago. Das waren er ist gestorben und sie lebt noch, die Edith, die mich nach Chicago eingeladen hat.
Und du hast ihnen den Stickel gewidmet?
Genau, weil sie sich Richter schreiben.
Wunderbar. Thank you. Die Richterpolka, Franz Posch an der Harmonika. Franz, du bist, wenn man das alles so hört, was du alles gemacht hast, sagen wir die letzten 50 Jahre. Es ist unglaublich, wie du das alles untergebracht hast. Bist du mal in Stress gekommen?
Nein. Stress kenne ich nicht.
Ja.
Nein, das kenne ich einfach nicht. Und ich bin wirklich in der glücklichen Lage, dass ich alles, was ich mache, dass ich das so mit Freude, mit Spaß mache. Also nie eine Anstrengung und ein Stress gibt es nicht, kenne ich nicht.
Kann man sagen, du bist ein Glückskind?
Das kann man mit Fug und Recht sagen, ja.
Also die meiste Zeit das gemacht, was dir
genau
Freude macht?
Was ich am liebsten tue.
Ja.
Ich bin auf die Butterseiten gefallen.
Schön, wenn man das sagen kann.
Ja.
Aber ich glaube, einen Ausgleich braucht man dann doch, wenn man viel unterwegs ist. Auch als Musikant kommt man spät heim, wenig schlafen manchmal.
Ja.
Und dann,
ja.
Und da machst du Sport?
Tue ich Sport, ja, mache ich gern. Also Winterskifahren sowieso. Ein bisschen wandern im Sommer. Fußball spielen tue ich wahnsinnig gern. Spiele ich jede Woche, manchmal zweimal sogar. In der Halle.
Ja, in der Halle?
Ja. Heute spiele ich noch. Habe mich schon eingetragen am Handy, weil da wird immer nachgefragt, wer Kindballer. Habe ich mich schon eingetragen. Um 7 Fußball. Nein, Entschuldigung, um 7 gehe ich vorher sogar noch Gymnastik. Mhm. Ja. Und um 8 in einer anderen Halle, dann spielen wir Fußball. Mhm. Und danach gehen wir ein Bier trinken.
Da habt ihr recht.
Ja.
Genau. Wir haben ja gesagt, du hast vergangenen August hast du einen 70. gefeiert.
Ja.
Mhm. Schaust immer noch top aus.
Danke.
Das liegt auch am Sport vielleicht?
Ja, schon. Ja.
Man muss sich schon fit halten.
Aber Gene, glaube ich, sind auch nicht die schlechtesten. Die Mama ist 94 Jahre alt geworden.
Aha.
Ja.
Ja. Der Bauernhof, wo du aufgewachsen bist, ist da noch Landwirtschaft halt?
Ja, für mein älterer Bruder. Er hat eigentlich schon ein bisschen übergeben, aber das Ganze zurückgefahren ziemlich. Also die Viecher alle verkauft, sind jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr im Stall. Stall ist leer, Erdäpfel und Gemüse wird ein bisschen angebaut.
Deine drei Geschwister, haben die auch Musik gemacht?
Ja, eigentlich nicht. Nur ganz kurz, der ältere Bruder hat mit mir angefangen Flügelhorn und dann habe ich ihn überflügelt. Dann hat er aufgegeben.
Hat es nicht mehr gefällt.
Wir haben gleichzeitig angefangen, ja. Und die Schwester hätte gutes Talent auf der Harmonika, aber die hat es nie wirklich ausgeübt. Und der jüngere Bruder spielt ein bisschen Gitarre, aber nur zu begleiten. Mhm. Ist aber ein guter Unterhalter, kann in Gesellschaft so einen Haufen Lieder singen und ist da ja recht unterhaltsam. Mhm.
Und dann bist du Vater von drei Kindern. Noch
genau.
Das auch noch nebenbei.
Ja.
Hast du noch Zeit gehabt?
Ja.
Machen deine Kinder auch Musik?
Ja. Also die Tochter, älteste Kind von mir, seine ledige Tochter, vor der Ehe habe ich die gekriegt, die hat mich jetzt übrigens so Ende August zum Opa gemacht.
Ah, schön.
Ja, zum ersten Mal.
Gratuliere.
Die hat in der Schule schon immer vorgesungen und hat Gitarre gelernt, ein bisschen in der Musikschule. Dann mein Erstgeborener, der Severin, der hat in Wien eine Tonmeisterausbildung gemacht und jetzt macht er in Wien noch die Ausbildung zum Musiklehrer, Schlagzeug hauptsächlich und Klavier. Und der Jüngere, der Valentin, der ist jetzt 21 geworden, tut ein bisschen am Klavier herumklimpern. Ja.
Und du? Bist weiterhin der Musik ganz, ganz eng verbunden. Studierst Komposition, haben wir heute gehört.
Ja.
Dir wird nicht langweilig.
Nein. Nein, es ist die Neugier, die mich also dazu bewegt. Also ich habe ja jetzt Zeit und dann gehe ich einfach gern hin ins Konservatorium und dann tun wir Meisterwerke analysieren und nachher schauen wir uns an, wie beim Kontrapunkt das gelaufen ist, was da wichtig war. Dann schauen wir uns an, die Choräle, wie die gestaltet sind und welche Verbindungen gut sind, welche schlecht sind. Da gibt es einfach bestimmte Regeln, die im Nachhinein entstanden sind eigentlich, weil alles letztendlich auf das Ohr oder auf den Bauch ausläuft. Das haben wir schon besprochen heute, oder?
Genau.
Diese Kompositionsregeln, die sind alle erst im Nachhinein entstanden.
Ja.
Weil das Ohr oder der Bauch hat entschieden, das ist schöner wie das andere. Und dann bleibt es eben übrig und dann kann man die Regeln ableiten und kommt tatsächlich dahinter, ja, das ist eine bessere Wendung als die andere. Ist interessant, ja.
Jetzt hast du so viel Musik gehört, so viel Volksmusik auch gehört, so viele Musikantinnen und Musikanten kennengelernt in deiner ganzen beruflichen Laufbahn. Gibt es einen Wunsch für die Volksmusik im Alpenraum, den du hast?
Jawohl. Ich wünsche mir, dass sich die Musikanten also hin und wieder ein bisschen mehr an die Wurzeln erinnern, ganz alte Aufnahmen anhochen, weil die haben also auch was gehabt, also die alten Musikanten ohne Ausbildung, aber die haben, wie gesagt, heute schon des Öfteren das besprochen, die haben aus dem Bauch ausgespielt und die haben so lange geprobt, bis es schön klingt, die haben keine Noten gehabt, heute wird ja alles vorbereitet, die kriegen fertige Noten und spielen nachher womöglich nur die Noten, aber und die Musik bleibt ein bisschen auf der Strecke, da würde ich appellieren, also wirklich zuhochen und so lange probieren, bis es richtig schön klingt. Dann wünsche ich mir ein bisschen weniger Dreistimmigkeit, dafür Zweistimmigkeit. Und ich wünsche mir, ja, dass es mal lange so bleibt, wie es ist, weil die Entwicklung ist gut. Die Volksmusik hat einen guten Stellenwert und einen guten Ruf.
Mhm. Vielen Dank, Franz. Gerne. Posch, danke gerne. Fürs Kommen. War so kurzweilig, die 2 Stunden sind wie im Flug vergangen.
Ja, das stimmt. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ja. Danke für die Einladung.
Aber frage noch, wann kommt deine nächste Sendung, die Liebste Weiß?
Ah, die kommt jetzt, das hast du mich schnell gefragt, am ersten Samstag im April. Aha. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welches Datum das ist, aber es ist dann der erste Samstag im April in Oberösterreich, Haibach ob der Donau, aus der Ortschaft. Das ist da, wo die Donau einen Hockenschlag, wirklich, das ist unglaublich. Also, die macht eine Kehrtwendung. Schön, ja, freue mich schon. Habe ich schon ganz gute Gruppen gefunden. Ich denke, das sollte passen, wird wieder eine schöne Sendung.
Gut. Franz Posch, vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Alles
gerne.
Gute. Mhm. Vierte.